Mit dem Fernsehduell zwischen Merz und Scholz wollten sich beide den Wählerinnen und Wählern als Kanzler empfehlen.
Der rhetorische Schlagabtausch war zwischendurch durchaus lebhaft. Scholz zeigte auf dem Gebiet diesmal echte Leistung. Doch was beim Bürger hängen bleibt, dürfte wenig gewesen sein.
In dieser Folge der Nahbetrachtung analysieren wir das, was die beiden Kandidaten für Bürgerkommunikation halten. Und Sie ahnen richtig, wir halten davon wenig. Wir in der Nahbetrachtung sind für Sie am Mikro wieder Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschert.
Und natürlich Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Hier geht es jetzt um Qualität, um die Qualität der Argumente, der rhetorischen Figuren, der Überzeugungskraft und der Durchsetzungsstärke.
Worum wir uns in diesem Podcast nicht kümmern, ist Körpersprache, Gestik und Mimik. Dazu habe ich auf meinem YouTube-Kanal Medientrainer Plus ein eigenes Video gemacht und hier beschäftigen wir uns sozusagen mit der Rhetorik.
Wir gucken auf die Formulierungen und wie sie wirken. Das Duell war ein Wettbewerb um Deutungshoheit, um Zahlen, aber wirklich nicht um Bürgernähe, Empathie und gutes Benehmen. Sag mal, Tom, wen fandest du eigentlich sympathischer?
Olaf Scholz. Das mag jetzt viele überraschen, weil ich Olaf Scholz mit einer Rede auf meinem YouTube-Kanal ziemlich auseinandergenommen habe. Aber man muss ja auch durchaus anerkennen, wenn jemand sich etwas ändert. Und Scholz zeigte Emotionen und dass er überhaupt welche gezeigt hat, das ist ja schon mal eine Leistung für ihn. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gut ankam. In meinem privaten Umfeld, so eine nicht repräsentative Meinungsumfrage, hat ergeben, dass man gesagt hat, ja, aber er hat wenigstens mal Emotionen gezeigt. Also er war durchaus punktuell kämpferisch. Er hat teilweise die Aussagen von Friedrich Merz nonverbal entsprechend ironisiert. Er hat sie nonverbal kommentiert. Und die Frage ist halt nur, wie gut das jetzt ankommt, dass ausgerechnet der Amtsinhaber in den Verteidigungs- bzw. Angriffmodus schaltet. Weil normalerweise würde man erwarten, das ist übrigens auch eines der Fazite, die ich in meinem YouTube-Video gezogen habe, man würde eigentlich erwarten, dass der Herausforderer aggressiver antritt und der Amtsinhaber staatsmännischer ist, also sozusagen vom Amtsbonus profitiert. Und hier war es genau umgekehrt. Man hatte stellenweise den Eindruck, hier spricht Bundeskanzler Merz mit seinem Herausforderer Olaf Scholz. Und da konnte Scholz natürlich durchaus mit der einen oder anderen Emotion durchaus punkten.
Auf der emotionalen Seite sind die beiden ja nicht so ganz die Helden, auch wenn Merz zu Recht als der impulsivere von beiden bezeichnet wird. Aber die Emotionen, die Merz zeigt, sind nicht den Bürgerinnen und Bürgern zugewandt, sondern er zeigt Abwertung gegenüber politischen Gegnern, eine gewisse Arroganz, eine gewisse Besserwisserheit in bestimmten Themenfeldern.
Oh, das kann Scholz aber auch gut, ne? Also ich meine, Besserwisserei und Olaf Scholz, das können ja auch durchaus Synonyme sein.
Ja, die beiden können das wirklich gut. Dadurch entfernen sie aber sich sehr stark auch von Bürgerinnen und Bürgern, weil man kann sich Bürgerinnen und Bürgern zuwenden, indem man sich ähnlich macht, indem man zu verstehen gibt, dass man ihre Probleme versteht, dass man irgendwie sich in die Situation einfühlen kann. Das können beide grundsätzlich nicht. Das würde man keinem von beiden jemals abkaufen. Aber es gibt ja noch die andere Form der Emotion, die gerade auch an den politischen Rändern eine große Bedeutung haben. Das ist dann eben so eine Art vereinnehmende Emotion des gemeinsamen Hasses oder der Ablehnung. Und selbst das können die beiden nicht. Das heißt, auf der emotionalen Ebene können sie eigentlich gar nichts.
Ja, also so würde ich das nicht sehen. Wobei ich sage, die Emotion Hass, da gibt es ja durchaus jemanden, der da sehr prädestiniert für ist. Das sehe ich weder bei Merz, noch sehe ich das bei Olaf Scholz.
Ja, aber man muss gucken, auf der Ebene können sie mit dem Instrumentarium, was sie beide originär mitbringen, wenig erreichen. Die Ähnlichkeit zu Bürgerinnen und Bürgern nimmt man ihnen nicht ab. Also der Privatflugzeugpilot, dem nimmt man das nicht ab. Und dem amtierenden Bundeskanzler, wenn der sich hinstellt und sagt, ja, ich würde auch gerne mehr Steuern zahlen, das ist nicht authentisch. Ja, also man nimmt den beiden nicht ab, dass sie mal an der Supermarktkasse stehen oder irgendwie eine Ahnung vom wirklichen Leben haben.
Das fand ich übrigens der Knaller, als Olaf Scholz gesagt hat, Menschen, die so viel verdienen wie Sie und ich, die können ruhig mehr Steuern zahlen. Ich bin ja jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht so ganz in der Tiefe, aber ich gehe davon aus, dass wenn der Bürger, wenn der Bundeskanzler ein Gehalt ausbezahlt bekommt, dann ist das ja ohnehin schon versteuert und entsprechend, also er redet ja hier nicht über eine Gehaltskürzung seine eigenen Amtsbezüge.
Ja gut, also glaube ich, seine Idee war schon, dass in den Regionen, in denen er unterwegs ist, wobei jetzt auch wirklich mal zu fragen ist, ob aufgrund des beruflichen Hintergrundes von Merz die beiden nicht sowieso in völlig unterschiedlichen Sphären unterwegs sind. Also Merz wird ja nur deutlich mehr Kapitalkraft zugeschrieben als Olaf Scholz. Aber sei es drum, er wollte ja damit sagen, so Leute, die so viel Kohle kriegen wie wir. Und das ist aber auch gleichzeitig wieder eine Unähnlichkeit. Und das ist wirklich tückisch in der Bürgerkommunikation, sich so weit zu entfernen, um zu sagen, nee, wir sind jetzt so weit weg, wir müssen jetzt über unsere eigenen Bezüge sprechen und die haben mit dem, was ihr kriegt, überhaupt nichts zu tun. Also strategisch absolut unklug.
Oder ist das eine inhaltliche Ähnlichkeit, die er versucht aufzubauen, weil er dann sozusagen das Narrativ bedient, die da oben sollen ruhig alle mehr bezahlen und er sich damit sozusagen bei den sogenannten einfachen Leuten ranzeckt.
Ja, ist aber ein bisschen mit der Brust durchs Auge, weil sonst seine Formulierungen ja überhaupt nicht simpel sind. Also er spricht zwar über Steuern, Zahlen, aber wir werden das ja auch gleich nochmal uns anschauen, was für Formulierungen da verwandt werden. Das hat ja mit dem, wie so, ich sag mal so klassischerweise normale Leute sprechen, überhaupt nichts zu tun. Die beiden können ja noch nicht mal eine Jahreszahl bürgernah aussprechen. Also das muss man ja wirklich mal fertig bringen. Wenn man da sehr aufmerksam zugehört hat, haben sie über Zeitläufe gesprochen. Ne? Was passiert 2026? Was passiert 2028? Scholz ist nicht in der Lage zu sagen, das passiert in 3 Jahren, sondern er hat diese ganz klassische Verwaltungssprech-Attitüde da drauf, ja, das passiert 2028. Kein Mensch sagt zu Hause, oh, 2028 macht mein Kind einen Schulabschluss. Ja, sondern es ist in 3 Jahren, es ist in 2 Jahren, in 5 Jahren. Es ist eine völlig abgehobene Sprache. Also mein früherer Lateinlehrer hat gesagt, das sagt kein Schwein im Deutschen.
Ja, wobei das Schwein, glaube ich, jetzt auch kein lateinischer Begriff ist, aber vielleicht meinte Scholz ja damit auch, oder vielleicht würde man ja auch sagen, mein Kind macht einen Schulabschluss mit 2,28. Das könnte man vielleicht so noch sagen. Aber du hast natürlich völlig recht, das wirkt alles sehr unemotional und du hast mich ja eben mit einer Fangfrage geködert, nämlich wen fandest du sympathischer? Also ich muss sagen, ja, ich fand Scholz sympathischer, weil er emotionaler aufgetreten ist. Man ist ja dankbar für jede Form von Emotionen, die man bei ihm findet. Aber ich fand Friedrich Merz rhetorisch sorgfältiger, was das Abarbeiten rhetorischer Figuren betrifft. Aber da hast du ja gleich noch mehr Informationen zu. Und bei Politik, muss man sagen, geht es aber im Großen und Ganzen tatsächlich um Sympathie. Also Wählerinnen und Wähler wählen zwar gemäß ihrer politischen Grundausrichtung, aber im Zweifelsfall geht es dann, wenn so ein Kandidat auf der Kippe steht, dass man sagt, es könnte der eine sein, aber vielleicht auch der andere, dann entscheidet natürlich die Sympathie. Und in der ersten direkten Umfrage, in der Nachbefragung nach dieser Sendung, haben ja auch die Zahlen des ZDF einen leichten Vorsprung für Olaf Scholz gesehen.
Also Sympathie muss nicht unbedingt wahlentscheidend an der Stelle sein. Die Frage ist natürlich auch, was sind denn wirklich die Wahlkriterien? Und die Wahlkriterien sind nicht das, was Wählerinnen und Wähler dann nachher sagen. Da würde ja keiner nach Hause kommen und sagen, boah, ich habe mich heute von meiner Sympathie leiten lassen an der Wahlurne. Sondern da findet ja so eine Postrationalisierung statt, das dann doch noch wieder auf Inhalte zurückzubrechen. Aber das Gefühl des Aufgehobenseins bei einem Kandidaten oder einer Kandidatin spielt schon eine große Rolle. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie sie sich in solchen Situationen präsentieren, weil normalerweise kommt man ja nicht näher ran. Und zum Thema gutes Benehmen hätte ich da noch ein Negativbeispiel von Olaf Scholz im Angebot, der sich nämlich in klassischer Talkshow-Manier schlecht benommen hat.
Wir wollen es ja deshalb in diesem Jahr schon beschließen, weil wir dann ganz viele Dinge in Deutschland schon machen können, die dazu führen werden, dass wir einen weiteren Rückgang der irregulären Migration um vielleicht 100.000 in diesem Jahr haben, auf Basis der Dinge, die wir durchgesetzt haben.
Sie sind auch in Österreich und in der Schweiz zurückgegangen. Auch diese Zahlen sind in Österreich und in der Schweiz zurückgegangen, ohne dass diese Länder etwas an ihren...
Das heißt, wir haben hier einen Ausschnitt gehört, der sich eigentlich, wenn man da spontan einsteigt, so ein bisschen so anhört, als hätten wir unsere Technik nicht im Griff, als hätten wir hier mir zwei Tonspuren zufällig übereinander gelegt. Das ist nicht der Fall. Das ist original so aus der Sendung des Fernsehduells. Und mich als Zuhörer hat das insofern erschreckt. Ah, verstehe ich nichts. Also da kann ich keinem von beiden vernünftig folgen. Die Moderatorin versucht hier reinzugrätschen. Und es ist nicht das erste Mal, dass Scholz sich da über eindeutige moderative Verbalsignale völlig schonungslos hinwegsetzt, weil er sagt, das ist mein Satz und ich will den jetzt und ich will mit dem Kopf durch die Wand. Das ist natürlich nichts, was mit Anstand und Respekt gegenüber anderen Gesprächspartnern zu tun hat, aber es ist seine Form, in dem Fernsehduell Durchsetzungsstärke zu zeigen.
Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Moderatorin ist hier natürlich, Maybrit Illner war es an dieser Stelle übrigens, ist natürlich auch in der Pflicht, einen gewissen Zug in die Sendung reinzubringen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte Scholz auch schon 2,5 oder 3 Minuten mehr geredet als Friedrich Merz. Das fand ich übrigens in dieser Sendung sehr erfrischend, dass es da nicht so eine Uhr gab, die mitlief und dann gab es hinterher eine Diskussion, Herr so und so hat aber jetzt wieder 15 Sekunden länger gequatscht als ich oder sowas. Das fand ich für den Gesprächsfluss eigentlich sehr, sehr angenehm und dass eine Moderatorin hier versucht, sich durchzusetzen bei der Gesprächsführung, das halte ich persönlich für einen normalen Vorgang. Wenn man das im Fernsehen sieht und auch mit dem Umschnitt der Kamerabilder, dann sieht man, dass da zwei Menschen miteinander sozusagen im Fight sind. Man kann es, glaube ich, im Fernsehen auch besser verfolgen, wie wenn wir das hier als Audio einspielen.
Aber auf der anderen Seite, der Informationsgehalt von so einem kleinen Verbalbattle ist so ungefähr null, weil man als Zuhörer sowieso abgehängt ist. Und als Vorbild für den politischen Diskurs, der differenziert und respektvoll sein soll, dient das natürlich hinten und vorne nicht.
Allerdings, jetzt falle ich dir kurz ins Wort, allerdings lernen Politikerinnen und Politiker natürlich auch, dass sie mit dieser Technik auf Podien, gerade auch wenn sie da mit dem politischen Wettbewerber oder der Wettbewerberin sitzen, dass sie dann auch mal mit diesem Gegeneinander anreden durchaus ihre Punkte machen. Also ich finde, man kann das kritisieren, aber dramatisch finde ich es jetzt nicht.
Nö, aber hört sich nicht gut an und nachher habe ich halt nichts mehr davon.
Aber das Unterbrechen ist journalistische Technik. Das ist manchmal Bräsigkeit oder auch schlechtes Benehmen, aber es ist eine Technik, um auch beim Gesprächspartner die Denkflüsse zu verändern. Und wenn es in einem konstruktiven Fall passiert, und das war jetzt hier nicht abzusehen, dann dient es natürlich auch der Fokussierung des Gesprächspartners. Also letztlich kann auch der Unterbrochene unter Umständen davon profitieren, auch wenn es im ersten Moment völlig unlogisch klingt.
Aber nach 5 Sekunden muss einem klar sein, wir reden beide gleichzeitig und es geht jetzt nur noch darum, wer den längeren Atem hat. Zum Thema Benehmen haben wir noch die Anrede der beiden Kandidaten im Angebot. Herr Merz hat ganz oft Herrn Scholz als Herr Bundeskanzler angeredet, was natürlich dann besonders lustig aussah im Fernsehen, weil Herr Merz deutlich größer ist als Herr Scholz. Und Herr Scholz natürlich einfach nur Herr Merz sagt. Er sagt jetzt nicht Herr Bundestagsabgeordneter zu ihm. Und das zeigt natürlich auch schon, dass Merz Scholz abwerten wollte an der Stelle. Das ist ja nicht aus Respekt gesagt von der Lebensleistung, sondern so nach dem Motto, sie haben es einfach nicht zu Wege gebracht.
Oh, ich merke schon, wir sind ja heute nicht sehr synchron. Also ich sehe das komplett anders. Vielleicht profitieren ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon. Also zweite Meinung jetzt von mir, komplett in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar ist folgendes, wann hatten wir das letzte Mal ein Duell, wo tatsächlich ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin an sowas teilgenommen hat? Und das war sozusagen der letzte Wahlkampf von Angela Merkel. Danach gab es ja keine Bundeskanzlerin mehr im Wahlkampf. Da hatten wir Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Die waren alle nicht im Amt eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin. Und vor Angela Merkel, so hier für die Weißhaarigen unter uns, da war das Stoiber. Und Stoiber-Schröder. Und Stoiber-Schröder haben sich gegenseitig nicht mit dem Namen angesprochen, haben immer nur gesagt, mein Wettbewerber, mein Herausforderer und so weiter. Und das ist richtig an dieser Stelle, weil man sagt, man wertet mit dem Namen sozusagen jemanden auf. Auf der anderen Seite haben wir allerdings jetzt, und da müssen wir vielleicht die Umfragen mal zugrunde legen, da haben wir Merz, egal Pi mal Daumen, mit doppelt so viel Stimmen in der Prognose als Olaf Scholz. Olaf Scholz ist aber der Amtsinhaber. Das heißt also, als Friedrich Merz hätte ich Olaf Scholz als Herr Scholz angesprochen, um ihn sozusagen schon zum Zivilisten zu degradieren. Und weil letztlich in der Wahrnehmung vieler Deutschen, ob sie es jetzt wollen oder nicht, ist nun mal Friedrich Merz der absolute Favorit für das Amt des Bundeskanzlers. Ob wir es jetzt wollen oder nicht. Und er liegt halt nun mal sehr, sehr deutlich vorne. Und indem Herr Merz dann wiederum sagt, Herr Bundeskanzler, betont er im Endeffekt nur, dass er das Amt noch längst nicht innehat. Und verglichen jetzt mit der Emotionalität von Olaf Scholz und der Aggressivität von Olaf Scholz und dem doch recht, wenn auch biederen, aber doch im letzten Moment dann doch noch staatsmännischen Auftreten von Friedrich Merz, hätte Friedrich Merz durchaus als der gefühlte Bundeskanzler auftreten können, indem er Herrn Scholz einfach nicht mit seinem Titel anredet, sondern einfach nur mit Herr Scholz.
Interessant ist auch, dass die
Lieber Olaf wär mir zu dicke gewesen. Ich glaube auch nicht, dass die sich duzen.
Ich bin mir nicht sicher. Aber zu dem Thema der staatsmännischen Attitüde fällt mir ein, dass die Mimik von Friedrich Merz dem überhaupt nicht entspricht. Der könnte ja niemals Poker spielen, weil er seine Einstellung und seine spontane Gefühlsregung ja komplett in seiner Mimik trägt. Und da er so ein langes, schmales Gesicht hat, gibt es auch eine ganze Menge zu sehen. Also gerade da ist er unglaublich unkontrolliert. Also da kann man ja sofort erkennen, ob er gleich zur Attacke bläst, ob er seine super Arroganznummer fährt, ob er jetzt beleidigt oder gelangweilt ist. Also das steht quasi in großen Lettern auf seiner Stirn. Olaf Scholz hat eine interessante Strategie gefahren in Bezug auf sein Amt. Er hat nämlich ganz oft betont, was er alles gemacht und getan hat. Und beim Thema Grönland hat er zum Beispiel gesagt, er sei der erste Regierungschef in Europa gewesen, der sich zum Thema Grönland und Trump geäußert hätte und war da auch sehr stolz drauf. Also er hat ganz, ganz oft betont, was seine herausragende Leistung in dieser Bundesregierung und gerade in den letzten 3 Jahren gewesen ist. Und jetzt will Tom was sagen, aber ich wollte auf meinen O-Ton überleiten.
Ja, kommen wir auch sofort drauf, aber ich wollte jetzt nicht für alle Hörer bei dir ins Wort fallen, deshalb habe ich aufgezeigt hier bei uns. Wir machen das ja hier in Präsenz im Büro, unseren Podcast. Bei Grönland stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wenn man jetzt mal so bei den Regierungschefs in Europa rumschaut, dann ist wahrscheinlich Scholz derjenige, der beim nächsten Abendessen nicht mehr mit am Tisch sitzen wird. Und,
ach komm, die Franzosen tauschen auch regelmäßig durch.
Gut, früher waren es Italiener, die schneller gewechselt haben, jetzt sind es die Franzosen. Aber im Ernst, da könnte man natürlich auch hinter den Kulissen sagen, Olaf, mach du das mal, weil da entsteht jetzt nicht so nachhaltiger Schaden. Ne?
Na gut, aber bei dem Temperament von Olaf Scholz, wenn ich dem sagen würde, mach jetzt mal, da wäre ich mir ja gar nicht sicher, ob er das in seiner Amtszeit noch auf die Kette kriegt. Das war jetzt ein bisschen gehässig.
Das ist polemisch, was du da
Entschuldigung.
Machst.
Entschuldigung, okay. Aber
MC Nimmerfroh ist polemisch in diesem Podcast.
Ja.
Du sollst analysieren.
Klein und gemein.
Dann komm mal hin zu dem, was jetzt hier der O-Ton ist.
Genau, was ich sehr gut fand, war eben, dass er sehr oft Bezug genommen hat auf das, was er persönlich geleistet hat. Das ist völlig fair und er hat wirklich ganz oft das Wort Ich benutzt und seine Kompetenzen in Zusammenhang mit politischen Ereignissen ausgeführt. Oft sehr detailreich, so dass man sich das nicht alles merken konnte, aber zu dem Problem kommen wir noch. An einer Stelle hat er sich aber vergaloppiert, als er nämlich erzählt hat, was er alles nicht gemacht hat. Und jetzt wird's gleich ein bisschen schräg.
Eine Bemerkung möchte ich mir an alle erlauben. Mhm. Ich habe die Ukraine nicht überfallen. Ich habe die Gaslieferung nicht eingestellt. Ich habe nicht die Ursache dafür gesetzt, dass wir jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation sind. Das war Putin.
Also er versucht hier gerade eine rhetorische Figur, ist eine klassische Dreierformel, die ihm wahrscheinlich spontan eingefallen ist, denn gut überlegt kann man sich nicht so vergaloppieren. Das heißt, er versucht also so eine Dreierformel zu machen mit 3 Aspekten, die ihm am Herzen liegen und da er ja vorher trainiert hat, das alles auf sich zu beziehen, kommt halt dieser etwas schräge Zungenschlag da rein, was er alles nicht gemacht hat und wofür er sich auch gar nicht persönlich verantwortlich fühlt.
Also ich hätte ihm auch geraten, viele Dinge auf sich zu beziehen und sagen, unter meiner Führung haben wir und mit mir als Bundeskanzler und mit mir als Bundeskanzler werden wir. Also das wären so Formulierungen, die ich ihm vorher versucht hätte einzuimpfen. Aber ja, du hast absolut recht. Also an dieser Stelle synchronisieren wir uns jetzt hier gerade wieder, wie Sie merken. Da jetzt einfach zu sagen, ich habe die Ukraine ja nicht überfallen. Also das ist ja völlig absurd. Ja, das klingt ja fast schon wie eine Ausrede vor der Klassenlehrerin. Ja, wo man sagt, ja, also ich habe den Schnee ja nicht heute Morgen fallen lassen, dass ich zu spät gekommen bin. Also das ist wirklich eine eine durchaus alberne Formulierung. Ich bin sicher, da hast du absolut recht. An der Stelle hat er sich vergaloppiert.
Interessant ist aber auch, dass er deinen Empfehlungen nicht gefolgt ist.
Na ja, gut, also ich habe nicht mit ihm gesprochen vorher, ne?
Na, du hast ja die Formulierung als Beispiel gewählt unter meiner Führung als Bundeskanzler in meiner Rolle in der Bundesregierung. Er hat aber explizit ganz, ganz oft ich gesagt. Ich finde das völlig angemessen. Ich meine, er ist Regierungschef und war das auch die letzten 3 Jahre lang.
Er steht ja auch mit seinem Namen an der Spitze der Partei, beziehungsweise an der Spitze der Bundesregierung und auch auf der Spitze der Wahlzettel bei der SPD.
Ja, aber nur in Brandenburg.
Ja, wegen Wahlkreis und so. Ja, das haben wir in unserer Folge der Kanzlerkandidatentrick haben wir das erläutert.
Ja, aber wenn ich jetzt schon mal so kleinteilig bin, dann kommt jetzt die Replik an unsere beiden Kandidaten. Die war nämlich definitiv zu kleinteilig. Also wenn man als Bürger, der vielleicht nicht jeden Tag den Wirtschaftsteil einer überregionalen Tageszeitung auswendig lernt, dazugehört hat und einfach mal ganz normale Fragen gehabt hat, dann ist man ein bisschen verloren gewesen, weil die beiden mehr so Politikstreberstil gefahren haben. Und als schlechtes Beispiel hören wir jetzt mal Herrn Merz zum Thema Sozialpolitik.
Deswegen hat diese Pflegeversicherung ja auch Wirkung. Die Pflegeversicherung ist eine Teilversicherung, sie ist keine Vollversicherung. Es gibt eine intensive Diskussion um die Frage, ob man daraus eine Vollversicherung machen sollte. Ich persönlich bin skeptisch, das zu tun.
Ja, da haben wir ein bisschen hart geschnitten, weil da die Moderatorin schon wieder reinkam.
Aber das ist natürlich eigentlich aus der Sicht eines Bürgers der absolute Knaller. Die Frage war, was sagen Sie zu den sehr hohen Beiträgen, Zusatzbeiträgen, die zu leisten sind, wenn ein Angehöriger in einer Pflegeeinrichtung lebt? Und das ist die Antwort von Friedrich Merz. Die kann ich mir auch echt vors Knie nageln. Ja, also das ist so weit ab. Teil- und Vollversicherung interessiert mich doch als jemand, der einen Angehörigen hat oder der vielleicht selber betroffen ist. Oder wo der Ehepartner oder der Ehepartnerin betroffen ist, nicht die Bohne. Und das ist auch meine ganz große Kritik an ganz, ganz weiten Teilen dieses Duells. Da wurden mit Zahlen geschwängerten Details um sich gehauen, von denen außer irgendwelche Referenten in Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverbänden sich wirklich keiner in der Tiefe auseinandergesetzt hat. Und die wussten das schon im Zweifel. Also es hatte so ein bisschen streckenweise die Attitüde von so einer mündlichen Prüfung. Herr Lehrer, ich habe auch noch so ein paar Details, die möchte ich jetzt gerne einbringen. Und im Übrigen sind meine viel schöner als die von dem anderen.
Und Sie alle kennen das aus den Meetings, wo man dann hinterher diese Schleifen dreht, wo man dann sagt, es ist zwar schon alles gesagt, aber nur noch nicht von jedem. Wobei hier in der Einleitung zu dem Ton, den wir hier von Friedrich Merz gerade gehört haben, war eine, ich glaube, Sandra Maischberger war es, die ihn da befragt hat, MC Nick gerade bestätigend. Die Frage fand ich großartig, weil die war so super eingeleitet. Da hat sie nämlich gesagt, wie kann es denn dann sein, dass eine Pflegekraft die Beiträge sich für die eigene Pflegeversicherung nicht mehr leisten kann? Das ist sozusagen im Journalismus großartig, ja, einen ganz komplexen Sachverhalt in einer Frage so einfach zu verdichten. Und das ist ein emotionales Fund oder emotionales Doppelkilo, was Friedrich Merz da hat liegen lassen. Weil wenn die Frage so emotional gestellt ist und so sehr auf dem Punkt ist, wo 99% der Zuschauer sagen, ja genau, das soll der mal endlich beantworten. Wie kann es sein, dass eine Pflegekraft, die sozusagen für die Pflegeversicherung arbeitet, sich die eigene Pflegeversicherung nicht leisten kann? Das ist der entscheidende Punkt und da hätte Merz emotional aufgreifen können, indem er zum Beispiel so etwas sagt, ja und genau daran müssen wir arbeiten, dass Menschen, die sich für andere einsetzen, den gleichen Service, die gleiche Leistung auch erhalten können. Da sind wir in der Politik, in der moralischen Verpflichtung, tralala. Das ist Rhetorik und das klingt erstmal gut und das sediert auch einen Teil des Publikums, aber es geht ja hier darum, dass wir eine Möglichkeit finden, solche Aussagen entsprechend zu verbessern, damit sie mehr emotionale Wirkung entfalten. Und MC hat es ja eben auch schon gesagt, sie sieht da Friedrich Merz nicht gerade in der Spitzenliga, was die Emotionen betrifft. Dem schließe ich mich weitestgehend an, aber das ist jetzt hier so eine Stelle, wo man das auch mal deutlich machen kann, was Merz da letztlich auch hat liegen lassen.
Scholz war an vielen Stellen in dem 90 Minuten langen Task ja auch nicht deutlich besser. Das heißt, wir haben hier in der Bürgerkommunikation, und wir werden das jetzt hier nicht alles zeigen, ganz, ganz viele Beispiele, wo klassisch an den Problemlagen der Bürgerinnen und Bürger völlig vorbeigeredet worden ist. Also wo man selbst als politisch interessierter Bürger, der eben vielleicht am Thema Pflege besonders interessiert ist oder beim Thema Bundeswehr oder Ukraine oder auch anderen Themen, keine Antworten bekommen hat, die man sich noch eine Minute später merken konnte, die so präzise waren, dass man dachte, Mensch, boah, jetzt habe ich es aber auch verstanden, was die da wollen, ne? Was ist ein Problem bei Haushaltspolitik oder was ist das Problem mit der Schuldenbremse? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Verantwortung, die deren Politikerinnen und Politiker fast nie gerecht werden, wirklich mal die Chance zu ergreifen. Und in 90 Minuten hat man das wirklich, mal einen Sachverhalt so zu erklären, dass jemand anders versteht, was man will. Beim Thema Pflege muss ich Herrn Scholz in Schutz nehmen. Der hat nämlich gesagt, wir wollen diese Zusatzzahlungen auf 1.000 Euro im Monat deckeln. Jetzt kann man lange über die Finanzierung dieser Forderung streiten. Aber die habe ich ja wenigstens verstanden und die kann ich mir auch noch merken. Die musste ich mir jetzt auch nicht nachgucken. Also das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Anforderung, die wirklich immer gerissen wird, dass also in einer Detailverliebtheit miteinander gerungen wird und völlig vergessen wird, dass am Ende des Lautsprechers oder des Fernsehers ganz normale Steuerzahler sind, die einfach in den Tiefen der verschiedenen Steuerarten oder der Haushaltstitel nicht drin sind.
Ich erinnere mich da noch an eine Szene aus dem Wahlkampf vor 3 Jahren mit Olaf Scholz. Da gab es einen Auftritt von ihm bei Bild TV und da leitete Moderator Paul Ronsheimer leitete eine Passage mit Olaf Scholz ein. Da ging es drum, was kostet ein Pfund Butter, was kostet ein Liter Milch und so weiter. Und als ich das gesehen habe in der Anmoderation, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie dämlich. Ja, das ist so 20, 30 Jahre alt, Politiker damit zu konfrontieren, was kosten 10 Eier, was kostet ein Pfund Kaffee und so weiter. Und da habe ich gedacht, mein Gott, sowas hat man doch in der Vorbereitung auf eine Sendung hat der Scholz das doch parat. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Also es ging nicht peinlich für Paul Ronsheimer aus, sondern es ging peinlich für Olaf Scholz aus, weil er das nicht wusste. Ja, oder er hatte die falschen Preise. Und an solchen einfachen Dingen kann man natürlich sehen, wie weit Politikerinnen und Politiker sich entfernt haben vom Alltag. Natürlich, gut, wir wissen inzwischen, wo Angela Merkel im Hitmarkt in Berlin einkaufen geht.
Ja, aber sie geht ja immerhin selber hin.
Ja, aber auch dann ist es letztlich ein öffentlicher Auftritt. Aber bleiben wir mal bei Olaf Scholz. Olaf Scholz hat in dieser Fernsehsendung, ich wollte ja den Bogen schlagen von vor dem Wahlkampf von vor 3 Jahren zu dem jetzt, und da hat Olaf Scholz gerade bei emotionalen Passagen immer von Leuten gesprochen. Also die Leute wollen dies, die Leute wünschen dies und so weiter. Und das beobachte ich eigentlich eher nur bei Menschen, die viel auf Englisch sprechen, weil sie nämlich dann vom People in Leute kommen. Und wenn man etwas Positives hat, also wenn es darum geht, dass man sagt, die Leute im Land, die haben die Hoffnung, dass wir, also überlegen Sie mal, was für ein emotionaler Satz das ist, die Leute im Land haben die Hoffnung, dass wir und dann dies und jenes. Und dann müssen wir das Wort Leute unbedingt ersetzen, sondern der Satz muss lauten, die Menschen in Deutschland wünschen sich das, weil die Leute ist beliebig, ja, aber die Menschen ist sozusagen der emotionalere Begriff. Ja, und das ist im Endeffekt etwas buschikos formuliert aus der Krisenkommunikation, dass man sagt, Leute werden entlassen, Menschen gibt man Arbeit. Ja, und dann weiß man mit dieser Eselsbrücke weiß man sofort, wenn du was Positives hast und du möchtest emotionale Mehrheiten erreichen, dann sprich bitte von Menschen und nicht von Leuten.
Merz hat 2 emotionale Ansätze offensichtlich vorher geübt und antrainiert. Beim einen ging es um Verbrechensopfer, für die keiner auf die Straße geht. Und dann denke ich mir natürlich auch, naja, also wenn die CDU meint, es gehen zu wenig Menschen für ein bestimmtes Ziel auf die Straße, die haben auch ein paar Mitglieder, können sie auch selber machen. Und das andere dagegen.
Die nennen sich auch noch Volkspartei, ne?
Also das fand ich schon sehr zweifelhaft. Und das zweite war die Schicksale von Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Das konnte man dann noch eher nachvollziehen, aber er bringt's halt einfach nicht rüber. Aber meine größere Kritik, abgesehen von der Emotionalität, ist tatsächlich die Verständlichkeit der Botschaften. Und da muss man tatsächlich auch in andere politische Strömungen hineinschauen. Die können das einfach besser, dass man nachher noch weiß, was die Politikerinnen und Politiker gesagt haben. Das muss man neidlos an dieser Stelle anerkennen.
Genau, und das sind sehr oftmals die Populisten, und dazu wird es demnächst auch eine weitere Folge der Nahbetrachtung geben. Übrigens, hier kurzer Einschub, Sie können uns auch schreiben, wenn Sie unserer Meinung sind, wenn Sie anderer Meinung sind. Logischerweise schreiben Sie an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de. Die Mail kommt sowohl bei MC als auch bei mir an, und wir freuen uns natürlich, von Ihnen zu hören. Aber das soll jetzt hier noch keine Abmoderation sein, denn wir haben noch was. Und ich wollte noch, was die Emotionalität betrifft, darauf hinweisen, dass Olaf Scholz mit der Gestik deutlich besser war als Friedrich Merz. Ich habe es in meinem Video, habe ich das schon erwähnt, dass ich ein Video gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal, habe ich das nochmal etwas deutlicher gemacht. Scholz war da sehr sorgfältig, und da merkt man, der hat sehr an sich gearbeitet für dieses Kanzlerduell. Also wer immer ihn da gecoacht hat, schöne Grüße an die Kollegin oder den Kollegen. Das ist an dieser Stelle wirklich gut gelaufen, und das hat dann der Auftraggeber auch sorgfältig umgesetzt. Das muss man auch mal neidlos anerkennen.
Merz bringt in Sachen Rhetorik ein größeres Talent mit. Rhetorik ist ja ein Teil Talent und Begabung, ein Teil natürlich auch Training. Und Merz hat da einfach aufgrund seiner genetischen Disposition das glücklichere Händchen. In diesem Duell, wie in vielen anderen Reden, hat er sich ganz, ganz klassischer Instrumente bedient. Ich habe vorhin schon die Dreierformel erwähnt, die einmal bei Scholz verhungert ist. Aber wir haben jetzt noch eine Stelle rausgesucht, wo er mit Sprechtempo agiert, wo er eine Klimax aufbaut und einfach so einmal so ganz tief in die Rhetorik-Trickkiste der alten Griechen greift.
Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir Schritt für Schritt wieder Wachstum in unserer Volkswirtschaft brauchen. Wir schrumpfen zurzeit. Wir haben in einer schrumpfenden Volkswirtschaft gut 30% Unternehmenssteuern. Ja. Ich möchte in einer wachsenden Volkswirtschaft 25% haben. Ja. Und ich sage Ihnen, in einer wachsenden Volkswirtschaft sind 25% Steuern für die Unternehmen weniger, mehr Steuereinnahmen als 30% von einer weiter schrumpfenden Volkswirtschaft, wo die Unternehmen reihenweise in die Insolvenz.
Also hier hört man ganz deutlich, dass er den Kontrast mit schrumpfend und wachsend vorher sich überlegt hat, ganz wunderbar auskostet, also den Gegensatz, den Kontrast in Halbsätzen wunderbar spielt und natürlich auch in Bezug auf seine politische Forderung und die positive Schlussfolgerung, die aus seiner Forderung zieht, dann tatsächlich endet. Was Merz kongenial kann und wo Scholz wirklich verhungert ist, ist, dass Merz Statements auch ein Ende haben. Er schafft es, einen Satz zu machen, der auch beendet ist. Scholz zerfasert immer und muss sich mehrfach von den Moderatorinnen wieder reinholen lassen, sonst hätte der noch die 90 Minuten durchgequatscht. Das kann man machen, um Durchsetzungsstärke zu beweisen, aber viel schlagkräftiger ist natürlich, wenn man es wie Merz macht. Der schafft in seinen Statements eine komplette Story, angefangen von den Unternehmen und dem Wachstum, und nachher darf nicht geschrumpft werden, und dann schafft er noch eine schöne Conclusio dahinter. Also so muss ein Statement aussehen.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, jeder Politiker, wenn man ihm Zeit lässt, quatscht dir locker 90 Minuten voll. Also so ist das nicht.
Ja, aber dann schlafen die anderen auch an.
Also das macht der Scholz, das macht der Söder, das macht der Merz, das macht Frau Wagenknecht. Also ich bin sicher. Ja,
nicht alle können das gleich gut.
Das mag ja sein, aber die Bereitschaft, einfach mal 90 Minuten Modulation auf die Antenne zu kriegen, das machen sie. Mir ist jetzt aufgefallen, in diesem Podcast hast du die ganze Zeit immer von einem TV-Duell gesprochen. Übernimmst du da das Narrativ von ARD und ZDF, oder hattest du wirklich das Gefühl, dass es ein Duell war? Weil ich hatte das Gefühl nicht.
Nein, das war kein Duell, das waren vorgezogene Koalitionsverhandlungen, was man auch daran gemerkt hat, dass sie sich eigentlich viel zu oft zugestimmt haben. Also es gab mindestens 3 Stellen, wo einer der beiden was gesagt hat und er sagt, dem stimme ich zu, das sehe ich genauso. Und auch auf die Frage, ob sie miteinander koalieren werden oder ob die beiden Parteien dann letztendlich miteinander koalieren werden, wurde ja dann auch sehr übereinstimmend, wenn auch ein bisschen vorsichtig, wir sind ja dann doch im Wahlkampf, auch geantwortet. Also das waren jetzt nicht erbittert Feinde rechts gegen links wie in den 1960er oder 1970er Jahren. Die Zeiten sind rum. Die wissen schon, dass sie, und das ist meine persönliche Vermutung, in einigen Wochen auf der Regierungsbank sitzen. Merz hat ja sogar schon einen Zeitplan vorgelegt und hat gesagt, na, bis wir dann im Parlament ans Arbeiten kommen, dann wird's Ostern.
Genau, hat er gesagt April, ne?
Ja. Also insofern, das erschien mir alles schon zwar Wahlkampf und so ein bisschen das Hangeln um die Prozentpunkte, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass hier das Ringen um die einzelnen Prozentpunkte eine Korrelation mit den zukünftigen Anzahl der Ministerämter von CDU und SPD hat.
Auf der anderen Seite das hatte ich auch so den Eindruck, ne? Das sind so zwei Anwälte, die behaken sich im Gerichtssaal und anschließend sitzen sie beim Kaffee zusammen und erzählen sich Anekdoten von früher. Ich hatte auch den Eindruck, oder nicht den Eindruck, ich hatte die Erwartungshaltung, dass Olaf Scholz viel mehr, da schließt sich jetzt der Kreis wieder, dass Olaf Scholz viel mehr auf die Abstimmung mit den AfD-Stimmen eingeht, auf das Thema Wortbruch eingeht. Da hätte ich ihn wesentlich aggressiver und forscher erwartet, weil er hätte daraus auch einen roten Faden spinnen können, den er auch durch andere Themen der Auseinandersetzung hätte ziehen können. Das hat er nicht gemacht. Und das ist natürlich jetzt eine gewagte These, aber warum sich nicht auch mal aus dem Fenster lehnen und sich eine Klatsche fangen, wenn es anders kommt? Ich hatte den Eindruck, dass Olaf Scholz sich an dieser Stelle auch zum Wohle der Partei etwas zurücknimmt, um die Fronten für die Zeit nach der Wahl, wenn sie so ausgeht, wie sie derzeit prognostiziert wird, nämlich mit einer CDU-geführten Bundesregierung und einer SPD als Juniorpartner, mal wieder, dass er da nicht zu viel Porzellan noch zerschlagen wird, weil ich glaube, das wird für die SPD noch ein extrem harter Move, nach dieser Abstimmung CDU und AfD gemeinsam, was die Stimmabgabe betrifft, dass man da anschließend noch mit einem erhobenen Haupt in die Koalitionsverhandlungen reingeht als Sozialdemokrat, wohl wissend, dass man dann maximal den Vizekanzler stellen wird oder Vizekanzlerin.
Also ich denke, beiden geht es darum, in den Koalitionsverhandlungen sich möglichst teuer zu verkaufen. Ja, also beide wollen möglichst viel haben an der Stelle und an allem dem, was da so kommt. Insofern kann das nochmal inhaltlich interessant werden. Aber ich finde schon, dass Scholz gerade am Anfang sehr steil eingestiegen ist mit Wortbruch, Tabubruch, einmal die ganze Klaviatur der Werteebene durchgespielt. Und da fand ich zwei Sachen aus der Sicht der Gesprächsführung schade. Zum einen muss ich sagen, 25 Minuten auf das Geschehen im Bundestag in der Woche vor dem Duell, die sicherlich unbestritten wichtig war, zu verwenden, fand ich zu viel.
Das fand ich angemessen, da muss ich dir nochmal widersprechen. Ich fand es angemessen.
Weil um die Sache, nämlich die zukünftige Migrationspolitik, und das wird ja der große Brocken sein in den nächsten Monaten. Also sie werden ja nicht dieses das AfD-Trauma weiter wie eine Monstranz vor sich hertragen. Das wird die Regierungsarbeit einfach und die Parlamentsarbeit schlicht behindern, so denn es denn so kommt, wie wir beide gerade vermuten. Sondern die müssen ja was praktisch auf den Weg bringen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Bürgerin interessiert mich im September 2025 relativ wenig, wie sich die einzelnen Kontrahenten im Januar, Februar gefühlt haben. Ich möchte wissen, was dann auf der Straße, an den Grenzen, im Rechtssystem passiert.
Ja, das ist nachvollziehbar auf der kognitiven Seite. Ansonsten kann ich dir da nur massiv widersprechen. Also wir sind uns hier, glaube ich, einig, dass wir uns nicht einig sind. Und zwar ganz klar, das ist jetzt das Thema, was die Menschen aufwühlt. Das ist jetzt das Thema, was Demonstrationen bis hin zu Ausschreitungen gegenüber CDU-Wahlkampfständen und CDU-Geschäftsstellen betrifft, die Menschen entsprechend bewegt, aufwühlt. Und es ist in absehbarer Zeit, also in knapp 14 Tagen, ist eine Wahl. Und dass man dann als ARD und ZDF diesem Thema dann auch wirklich Raum gibt, das muss man machen, weil das ZDF hat mit der Auswahl des Wahlpublikums bei der anderen Sendung schon sozusagen den Shitstorm auf Jahrzehnte auf sich gelenkt und so wie es derzeit aussieht, auch nicht zu Unrecht. Weil früher war es halt so, das möchte ich kurz erläutern, dass dann jeder Parteivertreter, was weiß ich, 20 oder 25 Zuschauerinnen und Zuschauer benennen konnte und dann war das Publikum einfach kreuz und quer durchgemischt und dann gab es solche Debatten einfach gar nicht. Also es ist völlig unverständlich, wie man von einem funktionierenden System an dieser Stelle abweichen konnte. Aber wenn ARD und ZDF diesem Thema jetzt nicht 25 Minuten zu Beginn dieser Sendung gewidmet hätten, dann hätten sie auch wieder Dresche bekommen. Also ich kann das auch aus journalistischer Sicht absolut nachvollziehen. Egal, ob das Thema jetzt bei objektiver Betrachtung diese Bedeutung verdient oder nicht, es wühlt die Menschen auf. Wir sind kurz vor einer Wahl. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden großen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und dann muss man einem solchen Thema auch Raum geben.
Na, dann müssen wir uns aber vielleicht auch nachher fragen lassen, ob der Formulierung zweier großer Kanzlerkandidaten.
Na gut, Amtsinhaber ja nicht, und Herausforderer, ne?
Ja, also auch die Auswahl wäre natürlich auch etwas, wo man tatsächlich drüber sprechen könnte. Vermutlich hätte ich die Entscheidung in dieser Situation anders getroffen, weil eben da möglicherweise, weil eben auch die aktuellen Umfragen das nicht ganz widerspiegeln. Aber die Entscheidung ist getroffen worden. Wir haben mit großem Interesse zugehört. Es hat mir auch Freude beim Zuhören und beim Zusehen gebracht, obwohl ich mich in der einen oder anderen Stelle, wie man auch in den letzten Minuten gesehen hat, doch etwas aufgeregt und geärgert habe.
Aber also das besser ist als mancher Tatort war es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also es hat für politisch Interessierte hat es eine Menge geboten. Merz hat das Duell gestern Abend sichtlich mehr Spaß gemacht. Der würde auch lieber einen Freund verlieren, als eine Pointe liegen lassen. Scholz hat durch sein ausgeglicheneres Temperament gezeigt, dass er über die lange Strecke den längeren Atem hat und das etwas besser kann. Egal welcher Typ Sie sind, da draußen an den Lautsprechern und an den Kopfhörern, testen Sie doch auch mal Ihre Rhetorik. Wir können Ihnen sagen, es ist ein spannendes Feld.
Ja, und demnächst gibt es auch wieder eine Folge Aristoteles für Deutschland, wo wir sozusagen mit den aristotelischen Methoden uns dem Populismus widmen. Das war die Nahbetrachtung. Bevor Sie jetzt sozusagen von uns gehen, ist ganz wichtig, dass Sie den Podcast abonnieren, falls Sie es noch nicht getan haben. Und ich habe mal in einigen Portalen geguckt. Wir liegen da in der Durchschnittsbewertung so bei 4,7 von 5. Da sind wir sehr zufrieden mit. Also schönen Dank an diejenigen, die sich da schon mal mit einer Bewertung hinterlassen haben. Und an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Das war die Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.